auf den Weg gemacht haben. Zum einen die Teilnehmer der Sonntagsbibelstunde und zum anderen der Mittwochkreis. Und da sind auch noch andere drunter. Also ganz herzlich willkommen. Manchmal kostet es ja Überwindung, abends noch mal aus dem Haus zu gehen. Da hockt man lieber vor der Kiste, gell? Und lässt sich noch ein bisschen berieseln. Aber es ist gut, dass Sie sich aufgemacht haben. Und das Wetter hat Sie auch nicht daran gehindert, sondern die Sonne war Ihre Begleitung. Ich denke, dieser Abend mit Prälat Rolf Schäffbuch zum Thema Sie widerstanden dem Zeitgeist wird sich lohnen und verspricht, interessant zu werden. Es geht um Persönlichkeiten der Kirchengeschichte, wenn ich es richtig verstanden habe, die Zeiten zu beurteilen verstanden und wussten, was Gottes Volk tun musste. Ich denke, sowas brauchen wir heute. Und deshalb begrüßen wir Prälat Rolf Schäffbuch ganz herzlich und sind gespannt.
Herr Jesus, das ist gut, dass du dich unser nicht schämst, dass es dir wichtig ist, dass du zu uns reden kannst. Wir danken dir für alle Menschen, die uns geholfen haben, zu dir zu kommen und bei dir zu bleiben. Und gib uns auch ein scharfes Urteil zu erkennen, wo Verführung ist und wo wir darauf achten müssen, bei dir zu bleiben. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, in den Listen, die interessanterweise in der Bibel aufgeführt sind und uns die Getreuen des Davids nennen, steht auch der Vers, der uns heute den Einstieg gibt in unser Abendthema. Zu denen, die sich zu David gehalten haben, waren selbstverständlich die Leute aus Juda, seine Stammesgenossen, das war ihr Mann, der David. Aber nun ist interessant, dass in den Listen auch Menschen stehen, Delegationen von anderen Stämmen, die eigentlich noch in großer Treue zum König Saul gehalten haben und als der Saul gefallen war in der Schlacht, auch zum Feldhauptmann Abner, sie haben sich zum Reich des Saul gehalten und haben gesagt, was geht uns dieser Hirtenbube David an? Und es gab einige, die klar gesehen haben, auch in den Stämmen Dan und Naphtali und Issachar, und gesehen haben, Gott hat diesen David erwählt und den Saul verworfen. So hat es ja schon der Prophet Samuel dem König Saul auf den Kopf zugesagt, der Herr hat dich verworfen und hat einen erwählt, der besser ist als du. Und so heißt es jetzt in den Listen, nachdem die Männer von Juda genannt sind, es kamen auch Männer von Ephraim und Benjamin, vom halben Stamm Manasse. Und es kamen 200 Hauptleute von den Männern vom Stamm Issachar, die erkannten und rieten, was Israel zu jeder Zeit tun sollte. Und alle ihre Brüder folgten ihrem Befehl. Das ist das, was wir brauchen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Ich habe das 1200 Gramm Gehirn. Da ist unser Horizont verengt. Wir fallen zu leicht auf Parolen herein, die wie Raketen hochzischen und blenden. Und man ist etwas enttäuscht, wenn nachher das wieder verzischt. Wir hätten gerne Menschen, die für uns sind wie Pfeiler in der Strömung, wie Rettungsbaken, an denen man sich festklammern kann, auch wenn die Strömung von 99% des gesamten Volks um mich her anders denkt. Diese 200 Hauptleute, die zu David gingen, die wussten, was dran ist. Vor allem, was vor Gott dran ist. Heißt nicht umsonst hier, in der Bibel hat jeder Halbsatz eine Bedeutung. Dies ist die Zahl der Männer, die zu David nach Hebron kamen, um ihm das Königtum Sauls zuzuwenden, nach dem Wort des Herrn. Die haben nicht gesagt, das wäre jetzt toll, wenn ein anderer Regent da wäre. Es ist höchste Zeit, dass ein anderer die Regierung übernimmt. Zeit für Regierungswechsel. Nein. Da hat Gott einen erwählt. Und das ist jetzt dran, dass wir uns zu ihm schlagen und möglichst viele mitnehmen. Das Wort Gottes soll das Entscheidende sein, das uns, die wir Nachfolger von Jesus Christus sein wollen, die Marschbefehle gibt. Das Wort Gottes soll uns deutlich machen, das ist dran, das musst du lassen oder das sollst du anpacken. Deshalb lassen Sie mich einen ersten Teil, veranlasst durch diesen Abschnitt, ich soll ja etwas erzählen über Persönlichkeiten, die wussten, was dran war. Lasse mich einen ersten Teil überschreiben. Im biblischen Wort gegründet. Im biblischen Wort gegründet. In der Erinnerung sehe ich sie noch vor mir. Die hochgewachsene, schlanke, edle Gestalt. Oberin einer Universitätsklinik, herzlich auf jeden Menschen zugehend, anteilnehmend, ein Mensch, wie man sich nur wünschen kann. Mit einem gewaltigen Erbe, sie war die Tochter eines württembergischen Evangelisten, stammte aus einer frommen schwäbischen Familie, in der es Lehrer und Stundenhalter und Orgelspieler zuhauf gab. Und im Reich Adolf Hitlers war sie sehr schnell übergetreten aus ihrer Diakonissenanstalt zu den braunen Schwestern. Und nach dem Krieg, sie war wieder in einen Verband einer Diakonissenanstalt aufgenommen worden, hat sie einmal zu mir, dem damals blutjungen Pfarrer, gesagt, wenn ich im Wort Gottes und in Jesus gegründet gewesen wäre, hätte das nicht passieren dürfen. Wenn ich im Wort Gottes und in Jesus gegründet gewesen wäre, hätte das nicht passieren dürfen. Dass ich mitgeschwemmt war von der Begeisterung, für diesen Adolf Hitler, den Gott uns geschenkt hat, wie man damals gesagt hat, fromm eingewickelt. Ist ein Prophet, den Gott uns geschickt hat. Ich möchte auch erzählen von dem Ulmer Arzt Dr. Siegfried Ernst, ein angesehener Arzt. Seit seiner Jugendzeit hielt er jeweils in der Frühe des Morgens seine stille Zeit, Bibellese. Und auch die Frage jeden Tag, Herr, was muss ich tun? Was ist vor deinen Augen richtig? Was ist nicht notwendig? Es waren zwei große Bibelworte, die für sein Leben entscheidend waren. Zuerst einmal das Wort aus der Bergpredigt, selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Es war ihm wichtig, den lebendigen Gott in der Nähe zu haben. Selig sind, die reines Herzen sind. Und das andere Wort war das Wort aus dem Epheserbrief, prüft, was Gott wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, vielmehr deckt sie auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, ist auch nur zu sagen schändlich. Prüft und deckt auf, Schändliche. Er war junger Medizinstudent, als 1934 im Herbst unser württembergischer Landesbischof Theophil Wurm Hausarrest bekam, wegen einer Lächerlichkeit. Das württembergische Volk hat das hingenommen, kann ich nichts machen, gell? Ja, wenn unser neuer Führer das für richtig ansieht. Es war schade, dass unser Bischof eingesperrt wird, aber es ist ja gut, dass er nicht im Gefängnis ist. Hausarrest ist ja nicht schlimm. Verstehen Sie, das ist Zeitgeist. Wenn diese Parolen aufkommen, die sind wie ein Wattekissen. Ist alles nicht so schlimm. Es wird sich schon machen. Und der junge Siegfried Ernst hat damals etwas getan, was auch heute noch unvorstellbar ist. Von heute auf morgen hat er bei der Bundesbahn, die damals noch Deutsche Reichsbahn hieß, einen Sonderzug organisiert mit 700 Studenten von Tübingen und ist mit ihnen vor das Haus Silberburgstraße 187 gezogen, in dem unser Bischof im Hausarrest war. Unvorstellbar damals, eine unangemeldete Demonstration im Dritten Reich. Und Siegfried Ernst ist von Wagen zu Wagen gegangen und hat gesagt, wir müssen damit rechnen, dass die Polizei kommt mit Überfallkommandos. Ich kann mir das vorstellen, am Silberbugel kommen sie oben und kommen sie unten und wollen uns einkesseln, so wie die heute auch die Polizei den Polizeikessel macht. Aber dann singen wir die Nationalhymne, das Deutschlandlied. Und dann müssen die Polizisten salutieren und während dieser Zeit verkrümeln wir uns durch die Silberburg-Anlagen. Wenn Sie mal darunter gehen, hinter der Brauerei Dunklinklager, die schönen Silberburg-Anlagen und hauen da ab, dass niemand von uns von der Polizei erfasst werden kann. Gesagt, getan, Polizei ist vorgefahren, salutiert, unterm Singen der Nationalhymne haben sich die Studenten verkrümmelt. Es war der Anfang dessen, dass auch das württembergische Kirchenvolk aufgewacht ist und die Demonstrationen vor der Silberburgstraße 187 überhaupt nicht mehr aufgehört haben, bis schließlich schnell der Hausarrest für unseren Bischof aufgehoben wurde. Wenn Sieger Ernst nach den ängstlichen Christen gefragt hätte, dann hätten die gesagt, ah, lass es doch bleiben, das bringt bloß Ärger. Wenn er die Stammtischbrüder gefragt hätte, hätten die gesagt, ha, der Kirch geschieht's grad recht. Er stand vor seinem Herrn. Er wollte seinem Herrn stehen und fallen und wusste, jetzt, wenn niemand anders packt, dann muss ich's packen. Nach 1945 ist über unser Volk die sexuelle Revolution hereingebrandet, die alle bisherigen Dämme des Anstandes und der Moral durchbrochen hat. Und da hat Dr. Siegfried Ernst als ein Einzelner quer durch ganz Europa Widerstand mobilisiert gegen Abtreibung, gegen die Pille und gegen die Verdummung, die bis heute umgeht mit der Parole, jeder Mensch hat ein Recht darauf, die ihm eigene Sexualität zu leben. So wie der Herr Strauss-Kahn auch das Recht hat, das, was ihn gerade treibt, zu tun. Sieger Ernst hat gesagt, das ist ein Durchbruch durch alles, was Gott will. Er hat sich dagegen gewehrt, dass unser Volk immer mehr von Gott und seinen guten Ordnungen abdriftet. Er war nicht ein blindwütiger Konservativer, sondern es war ihm ein Anliegen. Ja, ich weiß es von der Zeit, da wir in der Synode, er war auch mit in die Synode gewählt, gerungen haben mit dem Weltkirchenrat in Genf, da kam die Parole auf, wir Christen bekommen unsere Einsatzbefehle durch das, was Gott in revolutionären Bewegungen wirkt. War die Zeit, wo sogar gesagt hat, das, was Mao in China gemacht hat, einschließlich der Kulturrevolution, das Heilige Geist für heute. Eine totale Verwirrung. Und Siegfried Ernst war einer der wenigen, der gesagt hat, es ist eine Beleidigung der Ehre Gottes. Es ging ihm nicht um ein politisches Programm, sondern wir empfangen unsere Einsatzbefehle vom lebendigen Gott und von niemand sonst. Wir wollen gegründet sein im Wort Gottes. In biblischem Wort gegründet. Ich könnte jetzt viel erzählen, auch von der Barbara Künkelin, die den Widerstand in Schorndorf, in dem ich lang leben durfte, mobilisiert hat, dass die Stadt nicht einfach übergeben wird. Wir haben bis heute in der Stadtkirche in Schorndorf eine Abendmahlskanne von der Barbara Künkelin gestiftet, wo wie in einer Sprechblase eine Frau, die unter dem Kreuz Jesu ist, steht: Dir möchte ich leben und dir möchte ich sterben. Heute wird in Schorndorf immer gesagt, die mutige Frau Künkelin, die dafür gesorgt hat, dass Schorndorf nicht dem Feind übergeben wird, die war nicht mutig, sondern sie war im Herrn gegründet und hat in dem Augenblick, als alle Männer versagten, sie war auch keine Feministin, in dem Augenblick, als die Männer versagten, wusste, das ist jetzt dran, ich bin gefordert. Im Wort Gottes gegründet. Ja, die Gefahr, gar nicht bloß bei den Außenstehenden, sondern bei uns Christen, dass wir einschlummern. Nicht umsonst hat Jesus das Gleichnis erzählt von den 10 Brautjungfern, als aber der Bräutigam verzog, schliefen die Törichten ein. Heißt so? Nein, alle, auch die Klugen. Und Jesus hat es nachher erlitten im Garten Gethsemane, als er zu seinen Jüngern bittend gesagt hatte, wacht mit mir und betet mit mir. Und sie haben gepennt, sodass Jesus sie aufrütteln musste aus dem Schlaf. Und wieder sind sie eingeschlafen. Die Verschlafenheit, ach, es ist alles nicht so schlimm, es ist alles so schön. Die Gefahr für die Christenheit. Und das Wort Gottes ist immer ein Weckruf. Dazu hat Gott den Heiligen Geist eingesetzt, dass er das biblische Wort uns weckend zuteilt. Wach auf, der du schläfst. Ein Ruf, der immer wieder bei den Aposteln auftaucht. Epheserbrief, Offenbarung, Sendschreiben. Wache auf, der du schläfst. Stärke das andere, das sterben will. Also wenn wir die Bibel ernst nehmen und in der Bibel leben, und liebe Schwestern und Brüder, ich habe die ganz große Sorge, in der Zeit meines Lebens ist das passiert, dass wir abgesackt sind. Früher war es selbstverständlich, dass junge Leute, die in den evangelischen Jugendkreis gingen, mit der Bibel gelebt haben, mit der Morgenwache. Und heute erlebe ich, dass man von ein paar christlichen Sprüchen und Liedern lebt und gar nicht mehr in die Tiefe der Schrift geht. Ein paar Beispiele dafür, wie Gottes Heiliger Geist uns die Augen auftun kann, wecken kann. Ich bin neulich drüber gestolpert, Johannes 16, dass Jesus sagt, wenn der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird die Augen auftun. War mir vorher noch gar nicht so klar geworden. Dann hat der Heilige Geist gar nicht mit Massenbegeisterung zu tun, mit Heilungen, mit großen Wundern, sondern mit dem Wunder, dass uns die Augen aufgehen, uns schlummernden Leuten, dafür, was dran ist, wo Gott uns brauchen will, wo Gott uns deutlich machen will, der lasst die Finger davon. Ein paar Beispiele. Ich habe es bei der Pfarrfamilie Stöffler in Könken erlebt. Die haben darunter gelitten, dass die evangelische Jugendarbeit 1934 in die Hitlerjugend integriert wurde und alle christlichen Treffen verboten wurden, alle Freizeiten verboten wurden. Und da haben sie gesagt, dann öffnen wir unser Pfarrhaus als einen neutralen Ort. Das müssen wir tun. Wir warten nicht drauf, bis der Oberkirchenrat was macht. Wir sagen auch nicht, man sollte irgendwas unternehmen, irgendwelche, so wir. Der Heilige Geist hat ihnen Augen aufgemacht, sie Verantwortung haben. Und ab da gab es Jungmännerfreizeiten. Man bekam eine Postkarte, da drauf, ich lade dich ein zu einem Paulus. Mit dieser männlichen Endung wusste man, das ist eine Jungmännerfreizeit. Oder wenn es hieß, ich lade dich ein zur Paula, es war eine Mädchenfreizeit. Ich weiß gar nicht, wie damals auch bis in die Kriegszeit das Pfarrfamilie durchgekommen ist mit ihren Lebensmittelmarken, wenn die Tische voll waren mit jungen Leuten für die Freizeit. Und die Frau Stöffler hat erkannt, was wir in unseren Gemeinden brauchen, mehr als richtige Pfarrer, sind richtige Pfarrfrauen, die die Seele einer Gemeinde sind. Und da hat sie Pfarrbräutefreizeiten eingerichtet in ihrem Haus, 8 Tage lang beherbergt. Von dieser Elite hat unser württembergischer Pfarrstand gelebt, von den Frauen, die von der Frau Stöffler mitbekamen, geh auf die Leute zu, mach auch die Pfarrhaustür auf, lass die Leute reinkommen. Nicht bloß schwätzen, lass die Leute erzählen, liebevoll die Leute annehmen. Das war die wichtigste Evangelisation. Und als die großen Pfingsttreffen, Sie haben ja hier das Pfingsttreffen hinter sich, aber das hat auch eine Geschichte, als die Pfingsttreffen der Mädchenarbeit verboten waren durch den Nazistaat, hat die Familie Stöffler gesagt, dann machen wir Pfingstmontagstreffen im großen Pfarrgarten. Bis zu 3000 junge Mädchen waren da versammelt, und die Polizei konnte nichts tun, weil man sagt, es ist Privatgebiet. Gekocht wurde in der Waschküche. Die Könkener Frauen und Familien haben Lebensmittelmarken geopfert, dass eine Suppe gekocht werden konnte. Der Heilige Geist, das hat ihnen nicht der Oberkirchenrat gesagt, könnten sie das tun. Der Heilige Geist hat ihnen deutlich gemacht, wir sind dran. Und als von Berlin einige jüdische Ehepaare, man nannte sie damals U-Boote, Unterseeboote, untergetaucht waren, ohne Ausweise und von Pfarrhaus zu Pfarrhaus weitergereicht wurden, illegal, unter Lebensgefahr, nicht bloß für die Juden, sondern für die, die aufgenommen haben. Da war das Pfarrhaus Stöffler in Könken immer wieder die Verladestation. Jetzt geht er wieder 2 Tage nach Reichenbach, 2 Tage nach Nürtingen und Oberboingen, 2 Tage nach Neufen und wieder kamen sie nach Könken zurück. Wir müssen es tun. Der Heilige Geist, der Bibel, geschärft, kann uns deutlich machen, was wir zu tun haben. Ich habe in Kronbach im Remstal die Karline kennengelernt. Die hat noch mit 80 sehr lebendig Kindergottesdienst gehalten. Und als alte Kindergottesdiensthelferin, Frau Oberin, Sie kennen Karline auch noch. Vielleicht hat sie auch nicht so geheißen. Sie hat auch die unbändigen Buben beim Kindergottesdienst an den Ohren ziehen können, aber sie war in der Bibel gegründet, durch Jahrzehnte hindurch biblische Geschichten erzählt. Und als 1934 der Ortsgruppenleiter von Kronbach gesagt hat, Karline, da um die Kirche herum sind so schöne Fliederbüsche, könnten wir nicht etwas von den Zerinken haben für unsere Wagen? War ein Festzug zu Hitlers Geburtstag. Hat die Karline gesagt, die sind nicht für ihre Zwecke. Gewusst, wofür das, was an der Kirche ist, zur Ehre Gottes, nicht auch weltlich verwendet werden kann. An so kleinen Dingen hat der Widerstand begonnen. Wir reden immer wieder von den Männern und Frauen des Widerstandes, die schließlich nach Stalingrad erkannt haben, dass der Krieg nicht zu gewinnen war. So eine Karline, das war Widerstand. Die hat begriffen, das ist ein anderer Geist. Ich muss etwas tun, auch wenn die frommen Kreise dagegen sind, hat die Charlotte Reiland gesagt. Sie hat ja auch das Bild initiiert vom breiten und schmalen Weg, dieses Andachtsbild, das in vielen württembergischen Häusern eine große Rolle gespielt hat. Darin hat sie gelebt. Ich möchte auf dem schmalen Weg gehen. Und auf dem Bild vom schmalen Weg war all das, was sie eingerichtet hat. Die Rettungsanstalt für Alkoholiker, die höhere Bildung für Mädchen, das Rettungshaus für Straßenkinder und die Diakonissenanstalt, die Stuttgarter. Super fromme Stuttgarter Kreise haben gesagt, sowas sollte man nicht tun, eine Tracht, entschuldigen Sie, verehrte Schwestern, aber die Stuttgarter frommen Kreise haben gesagt, das ist eine Nachäffung katholischer Sitten. Aber die Charlotte Reiland hat gewusst, ich brauche das, dass auch die Diakonissen äußerlich erkennbar sind im Dienst des Herrn. Und es ist eine Segensgeschichte für unser württembergisches Land draus geworden. Und das erste Mädchengymnasium, das sie geschaffen hat, das heutige Möhrige Gymnasium, Stuttgarter Missionsfest, all die verschiedenen Einrichtungen. Ich muss es tun, wenn schon die Männer nicht packen. In der Geschichte der Lausanner Bewegung war eine entscheidende Gestalt Dr. John Stott, englischer Hofkaplan. Er wurde immer wieder gefragt, warum ist Ihnen denn Evangelisation und Weltmission so wichtig? Es gibt doch heute so unendlich viele Nöte, Aids und Hunger. Und Seuchen, es wäre doch wichtiger als Evangelisation. Warum betonen Sie immer so sehr, dass Menschen gerettet werden müssen? Hören Sie denn nicht den Schrei der Verhungernden? Da konnte John Stott lächelnd sicher sagen, doch, den höre ich auch. Aber ich höre auch das Wort der Schrift. Es verbarmte den Herrn Jesus, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und weil wir das so oft vergessen in unseren Zeiten, möchte ich es als Mahner und Wächter hineinrufen in die Weltchristenheit. Vergesst nicht die Evangelisation. Das Evangelium von Jesus muss den Menschen bekannt gemacht werden. Das ist unverzichtbar. Ein paar Beispiele, ich könnte noch von Hoffmann erzählen, ich könnte von Martin Pfander erzählen, dem Gründer des Bengelhauses. Ach, die Christenheit ist voll mit Beispielen, wie einzelne Menschen wachgemacht wurden, nicht gesagt haben, die da oben im Oberkirchenrat, die in der Synode sollten doch, die Pfarrer sollten doch, sondern ich. Ich muss etwas anpacken. Aber ich habe schon deutlich gemacht in dem Beispiel von Dr. John Stott, dass er, und auch in dem Beispiel jener einstigen Oberin, es gibt den Zeitgeist, der uns beibringen will, das ist jetzt dran. Das ist die Chance für die Christenheit und für unser ganzes Volk, das anzupacken. Und so geht heute auch durch die evangelikale Welt die gefährliche Versuchung, nämlich wir müssen politisch aktiv werden. Wir müssen die unglaubliche Verschuldung der Drittweltländer beheben. Wir müssen etwas tun gegen Krankheit. Wir müssen Lehrwerkstätten aufbauen, Krankenstationen. Das Evangelium ist nicht so wichtig. Wir haben keine Zeit und keine Kraft und kein Geld für Mission. Jetzt ist Vorrangiges dran. Und dabei haben schon die Apostel der ersten Christenheit erkannt, als sie die erste große Speisung und Kleideraktion für die Armen durchgeführt hat, wir wollen das Wort Gottes nicht versäumen und nur für Mahlzeiten sorgen. ist irgendwie ein Trend drin, wenn man sich mit der Not der Welt befasst, die wird gar nie aufhören. Wir müssen nüchtern sehen, die werden wir nicht ändern. Der Jesus, der gesagt hat, Arme habt ihr alle Zeit. Aber man kann drüber versäumen, das, was auch wichtig ist, dass seelisch verhungernde Menschen nicht mehr hören, dass es den Heiland Jesus gibt. Ich habe noch den indischen Missionsbischof Dr. Leslie Newbegin gekannt. Er ist 1998 verstorben. Langjähriger Generalsekretär des Internationalen Missionsrates. Er hat 1978 um diese Zeit herum Mitarbeiter beim Ökumenischen Rat der Kirchen erkannt, dass die Weltchristenheit in Gefahr ist, nur noch Entwicklungshilfe und Hilfsprogramme und Krankenprogramme zu sehen. Und die Mission ist fast drüber vergessen worden. Der damalige Generalsekretär des Weltkirchenrats hat gesagt, Mission is out, die Zeit der Mission ist vorbei. Und hat Newbegin als Einzelner sich dagegen gewehrt im Stab des Weltkirchenrats in Genf mit aller englischen Noblesse eines Gentleman, mit Verben und mit Drohen, mit biblischen Ratschlägen. Es war alles vergeblich. In seinen Memoiren, in seiner Biografie steht der erschreckende Satz unter Verwendung im Englischen des deutschen Lehnbegriffs Zeitgeist. The Zeitgeist was too strong. Der Zeitgeist war viel zu stark. Ich bin mit allem Werben, Einladen, Überlegen, theologischen Überlegungen, mit aller Lieblichkeit eines Gentlemans nicht durchgekommen. Der Zeitgeist war stärker. Was ist eigentlich der Zeitgeist? Seitdem ich Internet benutze, schlage ich auch bei Wikipedia auf. Da heißt es, ist der typische Geist, der eine Epoche prägt. Das ist vordergründig, das ist eigentlich ein Wort Zeitgeist ausgelegt. Der Apostel Paulus hat gesagt, ich lese ihn aus dem Epheserbrief, wenn man im Ungehorsam gegen Gott lebt, nach der Art dieser Welt, Epheser 2, beherrscht von dem Mächtigen, der in der Luft regiert, nämlich von dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist. Eine dämonische Kraft der Zeitgeist, das sind nicht bloß politische Parolen, das sind nicht bloß, dass gesagt wird, sind doch nicht so eure Kinder so arg streng, das ist nicht bloß eine Laxheit. Ein Geist des Mächtigen, teuflischer Geist, der sein Werk hat unter den Ungläubigen. Und dieser Zeitgeist hat eine unvorstellbare Sogkraft. Er bedient sich leicht eingängiger Argumente. Gerade ihr Christen, die doch auf Menschen eingehen wollen und nicht bloß abstoßend sein wollen für Menschen. Ihr müsstet doch viel mehr auf das eingehen, was Menschen gern haben, was ihnen wichtig ist. Sei doch nicht so ernsthaft eng. Es gibt doch noch so viele andere kluge, vertrauenswürdige Leute, die auch nichts dagegen haben. Ihr dürft doch als Christen nicht Einzelgänger sein. Ihr macht doch den Christenglauben abstoßend, wenn ihr immer bloß Nein sagt und eure Bedenken vorbringt. Oder auch das Argument, was kannst nichts machen, was bringt's denn, wenn du dagegen bist? Denk doch auch an deine Familie. Sei doch nicht so sperrig. Man kann doch nicht immer mit dem Kopf durch die Wand. Der Zeitgeist hat ein ganzes Arsenal dieser Argumente. Und wir müssen allergisch werden vom Wort Gottes her, Schon im 2. Mosebuch hat Mose im Auftrag Gottes gesagt, 2. Mose 32, du sollst der Menge nicht folgen. Die Stimme des Volkes ist nicht immer Gottes Stimme. So haben die Römer gesagt, vox populi, vox Dei. Wir haben im Dritten Reich erlebt, wenn 99% den Hitler gewählt haben, das war nicht die Stimme Gottes, war der Zeitgeist. Verführerische Argumente. Ich werde oft als Neukorntaler gefragt, bei Führungen durch Korntal, wie hat sich denn die Brüdergemeinde verhalten im Dritten Reich? Die sind nicht mit fliegenden Fahnen zum Nationalsozialismus übergegangen. Die sind auch nicht so schnell auf die verführerischen Parolen Hitlers vom positiven Christentum hereingefallen und Sympathisanten von Hitler geworden, aber alle Frömmigkeit schützt vor Dummheit nicht. Man kann noch so fromm sein. Nur das Wort Gottes, dass wir gegründet sind im Wort Gottes, ist nochmal was anderes. Ich höre immer wieder Sätze, die eben sagen, wir konnten uns schließlich nicht entziehen. Es waren ja alle dafür. Und wir haben narzisstischen Schulleiter gehabt, einen narzisstischen Bürgermeister und narzisstischen Ortsgruppen und Luftschutzwarte. Man musste irgendwo mitmachen. Das ist Zeitgeist. Da Widerstand zu tun, ist unheimlich schwierig, vor allem, weil es oft gar keinen Erfolg hat. Wir wissen von der Marie Durand, der französischen Protestantin, die 4 Jahrzehnte um ihres protestantischen Glaubens willen in Egmore inhaftiert war. Und als sie als Greisin schließlich freigelassen wurde, weil man gesagt hat, wir ändern sie jetzt nicht mehr, da fand man in dem Mauerwerk, ich habe selbst gesehen, eingeritzt in den 4 Jahrzehnten, resiste, widersteht, ich gebe nicht nach. Und wenn Sie mich vier Jahrzehnte einsperren, ist nicht verheißen, dass wir Erfolg haben, dass sie Tausende mitgerissen hat. Aber bis heute ist für uns heute, eine Mahnung und eine Ermutigung, dem Zeitgeist widerstehen. Herr, habe Acht auf mich und lass mich ritterlich den Kampf bestehen, wenn Satan, Sünd und Welt mich stürmend überfällt, nicht übergehen. Ich erwähne das so deutlich, weil heute wie eine Seuche auch in der Christenheit grassiert, wirklich wütet wie eine Seuche. Die Krankheit, man muss doch mit allen Menschen auskommen. Diese Empfindung, wir wollen doch niemand auf die Nerven gehen. Ich möchte doch den Glauben einladend machen. Ich möchte doch nicht den Eindruck erwecken, dass ich den Glauben in der Tasche und die Wahrheit in der Tasche habe. Ich möchte doch auch mit Andersdenkenden können. Wir haben heute ein unstillbares Harmoniebedürfnis. Es geht hinein bis in die Synode. Oberkirchenrat, in unsere Kirchengemeinderäte. Wir wollen doch nicht anecken. Ich habe es erlebt als Prälat, dass in der Mehrzahl der Gemeinden, wenn gefragt wurde, was wollt ihr denn für einen Pfarrer? Ha, kein von der lebendigen Gemeinde, auch kein von der offenen Kirche, meso mide. Harmoniebedürfnis. Wir wollen doch keinen Streit. Bewegt mich immer, dass Jochen Klepper, der ein Dichter war, ein Mensch, der aufgeschlossen war für Schöne und Gute, in seinem Abendmahlslied gedichtet hat, das wird sich als der Siege-Sieg erweisen, der Siege-Sieg, dass du mich wieder in den Kampf gerissen. Nicht, dass ich so harmoniefähig bin, sondern dass ich sperrig bin. Es wird sich als der Siegessieg erweisen, dass du mich wieder in den Kampf gerissen. Ich hätte gern noch lang erzählt von Otto Riedmüller, dem großen Seelsorger der evangelischen Mädchenarbeit zur Zeit des Dritten Reichs. Er hat eine architektonische Begabung gehabt. Die Südkirche in Esslingen hat er gebaut, zusammen mit Martin Ilzäser. Er hat Fotografie für Malerei, für Dichtung viel übrig gehabt, war ein Künstler. Und am Anfang des Dritten Reiches war er darauf hereingefallen, auf die Parolen von Hitler, und hat selber ein Lied gedichtet. Deutsches Land, Hitlerland, lebe du in Gottes Hand. Bis Gottes Hand ordnend in sein Leben eingegriffen hat. Er hat einmal in einer Predigt gesagt, unser Leben ist vergeblich, wenn ich Gottes Hand ordnend eingreift und uns herausrettet von uns selbst. Das hat er erlebt in dieser Begeisterung des Hitlerreichs. Und ab diesem Zeitpunkt hat er gesagt, die junge Generation Deutschlands, besonders auch die Mädchen, haben Besseres verdient als Begeisterung. Sie haben den Heiligen Geist Gottes verdient. Damals gab es die Losungen. Das hat der Hitler aufgenommen, bei Zinzendorf abgespickt. Und dagegen hat Otto Riedmüller zuerst die Monatssprüche, die wir bis heute haben, gesetzt. Die Jahreslosungen, die verdanken wir Otto Riedmüller, die damals entstanden sind, auf billigem Papier gedruckt. In den jungen Mädchenzimmern sind sie gehängt, auf einfachem Rahmen. Und weil er junge Menschen in die Bibel hineinführen wollte, hat er die Ordnung der täglichen Bibellese erfunden. Die Bibelabschnitte, die wir bis heute in der täglichen Bibellese haben, gehen auf Otto Riedmüller zurück. Und weil es eine Zeit war, die viel von Bannern und Fahnen sich versprochen hat, hat er in seinem Liedgedicht Deine Fahnen ziehen voran, für auch uns auf rechter Bahn. Deine Fahnen. Er hat für die evangelische Jugend, weil damals das Parteiabzeichen so wichtig war, die Zeichen waren eine große Rolle, das Zeichen erfunden, das bis heute das Zeichen der evangelischen Jugend ist, das Kreuz auf der Weltkugel auf seinem Grab im Ufriedhof in Cannstatt, ist bis heute dieses Zeichen in Stein gehauen. Er schuf die beiden Liederbücher, Der helle Ton und ein neues Lied, hat besonders auch hineingeführt in den Reichtum schon bisheriger geistlicher Lieder von den böhmischen Brüdern angefangen. Er konnte sagen, die Jugend wartet doch darauf, dass man ihr starkes und nahrhaftes Schwarzbrot reicht. Es ist eine Gotteslästerung, wenn ein Lied vom Leiden unseres Herrn nach der Melodie eines elenden Gassenhauers gesungen wird. Wir wollen uns nicht die Torheit zu Schulden kommen lassen, dass die christliche deutsche Jugend auf Dauer an den Herrlichkeiten der alten Choräle vorbeigeht. Denke ich mit Schmerz dran, denn die Choräle, die wir noch in der Schule gelernt haben, und meine Enkel kennen sie nicht, die kennen kaum mehr Lobe den Herren und Jesu gehe voran, wollen uns nicht die Torheit zu Schulden kommen lassen, dass wir vorbeigehen an den edlen Schätzen, weil die, vielleicht geht es Ihnen auch so, dass oft eine Zeile eines Liedes, meine Frau und ich, mit brüchigen Stimmen singen wir morgens in der Andacht, alte Lieder, die längst vergessen scheinen, und wie dann eine Zeile einen Tag lang mit uns geht, wie wenn eine Saite darauf gestimmt wäre. Gib den Kämpfern Platz und Pfad und das Ziel der Gottesstadt. Die Gottesstadt spielt in den Liedern von Riedmüller eine große Rolle. Gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank. Und auch dem anderen Lied, Herr, wir stehen Hand in Hand und das Ziel der Gottesstadt. Damals, als all unsere großen Städte Beinamen bekamen, Stuttgart die Stadt der Auslandsdeutschen, München die Stadt der Bewegung, Nürnberg die Stadt der Reichsparteitage, hat er den Mut gehabt zu sagen, es kommt auf ganz anderes an. Auf die Gottesstadt, der gehen wir entgegen. Dazu wollte er junge Menschen einladen und rufen. Wenn ich so die Reihe dessen, ich war ja eingeladen, davon zu erzählen, von Menschen, von Persönlichkeiten, von Frauen und Männern, wenn ich mir durch den Kopf gehen lasse, was denn für alle gemeinsam typisch ist, auch die Frage, wie kann es denn bei mir dazu kommen, zu wissen, was dran ist, nach Gottes Willen dran ist, zu tun und zu lassen. Da habe ich folgende Gemeinsamkeiten entdeckt. All diese Christen waren keine makellosen Engel. Sie haben ihre Dummheiten gemacht, aber haben sich von Gott die Dummheiten aufdecken lassen. Wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Deshalb haben sie einen klaren Standpunkt bekommen über dem, was ihnen ihr Herr aufgedeckt hat, was falsch ist. Die meisten von diesen Mitchristen waren in gewissem Sinn gebildet. Sie waren alles andere als borniert. Deshalb konnten sie die Welt mit offenen Augen sehen und auch vergleichen. Und das war damals beim Napoleon schon so. Der Paul Gerhard hat gegen seinen Kurfürsten rebelliert, weil der in die Kirche eingegriffen hat. Das geht die Fürsten nichts an. Bisschen Vergleich aus der Geschichte auch. All diese Mitchristen hat vom Schöpfer eine gehörige Portion von Geradlinigkeit. Man könnte auch sagen, eine gehörige Portion von liebenswerter Sturheit, die sie auch noch deutlich gepflegt haben. Man muss auch wissen, was man nicht tun will und wozu man bereit ist. Und dabei bleibe ich, nicht so verwaschen zu sein. In einer verkehrten Welt lebten sie verkehrt, also wieder richtig. Auffallend war mir auch, dass die genannten Mitchristen nicht die kleinsten Anfänge von Fehlentwicklungen verharmlost haben. So nach dem Motto, das wird sich schon noch geben. Man muss nicht so arg kritisch sein. Das Gären gehört immer noch zu jedem richtigen Prozess. Vielmehr hatten sie Verständnis für das Wort von Martin Luther, der einmal gesagt hat, Hunde lernen an Lumpen Leder fressen. Zuerst geht es ans Harmlose, aber am Schluss sind die Zähne so scharf, dass auch Leder gefressen werden kann. Deshalb haben sie Fehlentwicklungen schon am Anfang kritisch gesehen und sind dagegen aufgestanden. Und wenn sie auf Nachgiebigkeit in der Christenheit stießen, auf großzügige Duldung, dann haben sie gewusst, das kommt oft daher, weil die Kinder oder die Enkel in diesem Spital krank sind. Man möchte doch nicht die eigenen abschreiben. Wenn man familiär damit belastet ist, möchte man nicht plötzlich so hart sein. Und all die Christen waren bereit, einen einsamen Weg zu gehen. Sie ahnen nicht, welchen Mut es bedeutet hat, welche Klarheit, welche Wachheit. Als am vergangenen Freitag unser Freund Volker Teich in der Württembergischen Synode in der brisanten Frage, die unsere Kirche gerade umtreibt, gesagt hat, die Heilige Schrift gibt uns Weisung, nicht der Zeitgeist. Weil in der Synode gesagt war, ist doch üblich heute, sogar Regierungsvertreter, sogar Ministersleben so. Uns gibt die Heilige Schrift Weisung, nicht der Zeitgeist. All diese Christen haben gewusst, sie werden nicht Erfolg haben, sie werden verlacht sein, sie werden Außenseiter sein. Sie haben gewusst, dass zur Nachfolge Jesu das gehört und waren dankbar umso mehr für Gemeinschaft mit anderen Christen. Und sie waren allergisch gegenüber allem Karrierestreben. Wer etwas werden will, kann kein Außenseiter sein. Letzter Satz: Vor allem suchten sie allein den Adel, doch als Werkzeuge von Jesus in einer durcheinandergebrachten Zeit gebraucht zu werden. Das ist das, was wir unseren jungen Freunden der Bibelschule und uns Älteren wünschen: den Adel. Dass Jesus uns als Pfeiler benutzen kann, an dem sich andere festhalten. Aber darum dürfen wir bitten, Herr Jesus Christus, wir schaffen es nicht. Wir sind anfällig für all die Geister, die unterwegs sind. Aber dein guter Heiliger Geist ist eine Macht und wir danken dir für die Klarheit deines Wortes. Lass uns leben in deinem Wort, geborgen in deinem Wort, angekettet an die Wahrheit deines Wortes. Und gib denen, die im Kampf stehen, die Durchhaltekraft. Gib ihnen Geschwister an die Seite, dass sie durchhalten können. Wir danken dir, dass deine Gemeinde zu allen Zeiten, auch wenn sie als Außenseiterin verschrien war, ein Hort der Wahrheit war. Lass doch deine Gemeinde dabei bleiben. Amen.
Ja, liebe Brüder und Schwestern, unser Prälat Rolf Schäffbuch hat uns ja viel vorhin erzählt von Männern und Frauen, die dem Zeitgeist Widerstand geleistet haben. Aber eine Person hat er nicht erwähnt und deswegen möchte ich das tun. Und zwar seinen Vater, den Dr. Schäffbuch. Ich durfte diesen Mann, Gott sei Dank, erleben. Er war im Ministerium tätig, er war standhaft. Er hatte eine Familie mit vier kleinen Kindern. Standhaft geblieben, sechs. Er wurde daraufhin strafversetzt in die Provinz. Die Provinz seinerzeit Böblingen. Ich durfte Nutznießer sein dieser Strafversetzung. Ich war Schüler bei ihm. Ich sehe ihn noch vor mir, bin er aufrecht die Bahnhofstraße raufgelaufen ist und der Seebugel hoch, sein Hut mit dem breiten schwarzen Rand, seine Zigarre in der Hand oder im Mund. Und er hat uns und mir so viel beigebracht, dass ich 33 Jahre lang einen Gießereibetrieb erfolgreich führen durfte. Ich bin dankbar, dass ich den Dr. Schäffbuch erleben durfte und möchte das hier in diesem Saal sagen. Er gehört auch zu den Männern und Frauen, die aufrecht dem Zeitgeist Widerstand geleistet haben. Dankeschön.
Danke für Ihre Geduld. Wir danken für diesen Gang durch die neuere Kirchengeschichte. Wir können uns nur wünschen, dass uns in kritischen Situationen einzelne Sätze und Beispiele von heute Abend wieder kommen und zur richtigen Entscheidung helfen, dass der Heilige Geist uns da wach macht. Vielen Dank also. Und jetzt bleibt mir noch, Sie einzuladen für übermorgen, Freitag, den 8. Juli, abends um 19.30 Uhr in den Hensler Verlag. Oh. Oh ja, also draußen hängt ein Plakat, es entfällt. Sie haben es alle verstanden, den Ruf von Schwester Edith fällt aus. Dann am nächsten Sonntag laden wir Sie herzlich ein, wie immer zur Bibelstunde um 14 Uhr. Aber diesmal ist im ersten Teil der Abschluss des Bibelschuljahres und die Aussendung der Mitarbeiter ins Sommerpraktikum. Manche waren letztes Jahr dabei, als das auch geschah. Anschließend wird Pfarrer Dr. Hägele aus Darmsheim, der inzwischen schon nach Tübingen übergewechselt ist, ins Bengelhaus die Botschaft geben, hier im Saal. Herzliche Einladung, wir freuen uns, wenn Sie kommen. Last not least, nächsten Mittwoch treffen wir uns wieder unten im Sonnenberg-Mutterhaus zum Mittwochkreis und wir machen einen Gang durch das dritte Buch Mose. Langsam ist der Gang. Sie sind herzlich eingeladen in die Sonnenbergstraße 23. Das ist unser ursprüngliches Mutterhaus. Wir sagen meistens, altes Mutterhaus gefällt mir nicht. Ursprüngliches Mutterhaus. Und nun auf Wiedersehen und seien Sie Gott befohlen.